Plus direkt, live am Mikro.
Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin die Anna und ihr hört den Funklos direkt heute mit Silberzunge Audio. Wer steckt dahinter? Einmal der Stefan Meixner, der steht auch neben mir. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Genau, und was tun die eigentlich so genau? Ihr produziert Hörspiele.
Richtig, seit Januar sind wir dabei und haben im April die erste Episode unserer eigenen Hörspielserie auf den Markt gebracht. In 2 Wochen soll dann Episode 2 folgen. Da gibt es Live-Events. Also wir sind neu dabei.
Ja, das ist das Allertollste, wirklich junge, frische oder zumindest in der Branche junge, frische Menschen zu finden. Das war jetzt ein bisschen gemein. Nein, so meinte ich das nicht.
Doch, wir sind unverbraucht, Anna.
Genau, wir warten noch auf deine Kolleginnen. Die stehen gerade leider noch im Stau. Sie haben gesagt, um 18.03 Uhr kämen sie an, also in 2 Minuten. Und ich würde sagen, bis dahin spielen wir noch einen Song, bevor du jetzt alles alleine bestreiten musst und sie dann beleidigt sind. Deswegen spielen wir euch erstmal nochmal was zum Einstieg, nämlich Fortune von William Fitzsimmons, der auch schon mal live bei uns im Studio war und auch das hier live gespielt hat. Viel Spaß.
This is called Fortune.
Run Alone von The Majority Says, die übrigens auch vor ein paar Jährchen bei uns im Studio waren. Jetzt bei uns im Studio immer noch ist der Stefan Meixner von Silberzunge Audio und wir haben jetzt gerade beschlossen, du erzählst einfach mal von Anfang an.
Sehr gerne. Also was muss man wissen? Wir sind zu dritt, haben das Ganze im Januar diesen Jahres ins Leben gerufen. Ist eigentlich gewachsen, weil wir Mitte 2015 gemeinsam eine Sprecherausbildung begonnen haben, zum Studio- und Synchronsprecher. Und wir hatten immer so viel Spaß jeden Montag, auch in den Projekten, die dort gefordert worden sind, dass wir gesagt haben, wollen wir nicht einfach was weitermachen. Und so ist dann die Hörspielidee geboren worden. Nur wir haben dann relativ schnell gesagt, sowas Kleines zu backen, ist nicht so unser Ding. Also lass uns das lieber auf professionelle Beine stellen. Und da sind wir gerade dabei. Wir haben, glaube ich, viel Lehrgeld gezahlt für unsere erste Episode und können auch noch viel dazu machen oder in vielen Bereichen besser werden und das versuchen wir gerade auch. Ja, aber so hat das Ganze angefangen und dann haben wir Casting-Aufrufe gemacht, ich habe ein Skript geschrieben, wir haben uns einen Tontechniker gesucht, der für die Aufnahme und das Sounddesign zumindest für Episode 1 zuständig war. Wir haben jetzt gewechselt inzwischen schon und so hat sich das irgendwie entwickelt. Wir haben uns nach wie vor jeden Montag getroffen und das Projekt vorangebracht, wir haben Aufnahmetermine vereinbart und sind, glaube ich, ein ganz buntes Team, das irgendwie jetzt beieinander geblieben ist und schon immer noch Freude hat, zusammenzuarbeiten.
Das transportierst du auch auf jeden Fall, glaube ich, rüber. Hört ihr das? Hört ihr das? Diese Stimme? Hört ihr das?
Wir haben so viel Spaß.
Wie lang dauert sowas? Also euch gibt's quasi so in der Konstellation seit Januar.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass die Idee davor auch schon da war.
Also das Skript habe ich am 15. Dezember letzten Jahres angefangen. Das war dann am 9. Januar auch fertig.
Ach was.
Ja, ist aber nicht so, dass ich bei null anfange. Ich schreibe ja schon seit ein paar Jahren jetzt immer mal wieder irgendwelche Dinge auf und ob es jetzt Drehbücher sind, Hörspielskripte oder Kurzgeschichten, niemals veröffentlicht natürlich, aber man hatte so einen kleinen Pool, wo man drauf zugreifen kann. Ich glaube, der Unterschied bei uns war dann, wir haben also quasi im Januar angefangen, wir hatten, das muss ich überlegen, im März dann tatsächlich die Aufnahmen Anfang und Ende März und sind Mitte April am Markt gewesen. Ich glaube, dass das relativ zügig ist und der große Unterschied ist auch, dass wir nicht erst 5, 6, 7, 10 Episoden produzieren und die dann nach und nach rausbringen, sondern wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Hörspiel, dann machen wir das nächste und dann das nächste und dann schauen wir mal, wie weit wir überhaupt kommen. Weil irgendwann kommt auch der Punkt, wo man anerkennen muss, Hörspiele produzieren ist relativ teuer und man muss das auch irgendwie dann dazu bringen, dass es sich trägt.
Das muss ich selbst tragen, ja klar.
Genau, ob das klappt, liegt nicht nur an uns, sondern auch an all den ganzen Leuten da draußen, die es dann hoffentlich irgendwann kaufen.
War das auch ein Grund, das so zu machen, dass ihr sagt, ihr arbeitet das Feedback, das ihr zur ersten Episode kriegt, noch ein für euch Zuhörer da draußen? Wir reden gleich auch noch über den Inhalt. Erstmal noch so ein bisschen Allgemeines. Ansonsten dürfen die Mädels ja quasi gar nicht mitreden und das wäre ein bisschen schade.
Das wäre schade.
Ja, aber ansonsten habt ihr da das Feedback oder das absichtlich auch mit dem Feedback dann direkt mit abgewogen oder war das jetzt so ein Nebeneffekt?
Doch, nein. Also Feedback nehmen wir immer gerne und auch gerne auf, ob das jetzt positiv, negativ irgendwo dazwischen ist. Wir sehen das eigentlich immer als konstruktiv an. Und wir haben natürlich auch, nachdem wir die erste Episode fertig hatten, gesagt, was können wir denn noch besser machen? Und es hat sich eigentlich relativ gut gedeckt mit dem, was dann zurückgespielt wurde von Leuten, die es gehört hatten oder auch professionell rezensiert hatten. Und das Feedback war vor allem, Sounddesign kann besser werden, Aufnahme, Technik und Akustik kann besser werden, all diese ganzen Dinge, Raumatmosphären und so weiter. Und das haben wir uns auch zu Herzen genommen und haben jetzt auch deswegen uns ein professionelles Studio gesucht und einen professionellen Sounddesigner, der schon viel fürs Fernsehen gearbeitet hat, sodass zumindest diese Kritik nicht wiederkommen kann. Das Einzige, was dann bleibt, ist, die Sprecher sind blöd und die Story gefällt mir nicht. Ja, und das haben wir halt selbst in der Hand. Ja.
Genau, und das ist aber auch immer sehr, sehr, sehr subjektiv, ja, ob einem jetzt ein Sprecher oder eine Stimme gefällt oder nicht. Manche Menschen sagen, ich liebe das, wenn es so dieses Rauchige hat, und andere sagen, boah, komm, geh weg damit.
Genau, also, wir haben zum Beispiel den lieben Konrad Adams, den ich auf einer Theaterbühne in München entdeckt habe, ist tatsächlich wahr. Er hat schon seit Jahrzehnten Schauspieler, hat auch schon bei Marienhof und solchen Sachen mitgespielt, hat aktuell Regie geführt am Blutenburg Theater in München und davor hat er eine Rolle gespielt bei Sherlock Holmes. Jagd Jack the Ripper hieß das Stück. Und ich saß dort und habe ihn gehört und habe gesagt, den möchte ich als Hauptkommissar für unser Hörspiel haben. Und ich finde ihn großartig, meine beiden Kolleginnen finden ihn toll, unsere Regisseurin findet ihn toll, alle mögen ihn. Die Leute, die uns bisher Feedback zum Hörspiel gegeben haben, haben gesagt, er ist zu präsent, er ist zu stark, er passt nicht so richtig zu der Rolle. Und da hat man so einen subjektiven Touch, wie du das sagst, wo man sagt, was machen wir jetzt damit? Ja, wir sind überzeugt, darum werden wir ihn auch beibehalten natürlich in der Form, wie wir ihn mögen. Aber es gibt sicherlich auch viele Leute, die sagen, boah, was ist das denn?
Also ich muss direkt sagen, ich finde ihn einen der besten Rollen eigentlich und auch mit der Stimme.
Schön.
Und es erzeugt, er kann wirklich ein Bild im Kopf erzeugen. Ich stelle mir da jemanden vor, der so ein bisschen untersetzter ist, vielleicht auch mit einer Zigarre irgendwie immer in der Hand. So ein bisschen Columbo-Style hatte ich so im Kopf.
Er ist ein bisschen dicker als Columbo. Also jetzt nicht Konrad, das möchte ich nicht sagen, sondern der Delacroix, ich glaube, in Episode 2, sagen wir was von 140 Kilogramm. Also ist schon
okay,
mehr.
Okay, gut, ja. Aber passt. Nein, er würde auch noch zur Stimme passen. Also das ist ja immer das, ne, man kennt es ja auch vielleicht von, als Sprecher weiß man das, aber auch als Radiohörer, wenn man sagt, okay, wie schauen eigentlich diese Menschen aus, die dahinter stehen? Und dann muss man wirklich gucken, dass man mit seiner Stimme ja auch irgendwas erzeugen kann.
Ja.
Und ich finde, ich fand das Bild jetzt, das ich im Kopf hatte, würde sich vielleicht ganz gut decken.
Das freut uns. Das ist ein Kompliment an die Regie, an Konrad als Sprecher. Wir haben uns auch viel Mühe gegeben bei der Besetzung, beim Casting, was nicht einfach ist, weil wir haben jetzt keine Riesenbudgets wie andere Hörspielproduktionen. Das heißt, wir mussten Leute finden, die für das Projekt brennen, die Lust haben, auch für, sag ich mal, keine übliche Gage uns zu helfen. Und ich glaube, bisher sind alle super happy und wir haben auch ein paar namhafte Leute oder Stimmen in dem Fall gewonnen. Meistens kennt man ja die eigentlichen Menschen dahinter nicht. Und wir sind total happy. Und es kommen auch noch weitere Namen. Ich bin zum Beispiel total begeistert, dass Tommy Pieper, weiß nicht, ob das ein Name ist, die Stimme von Alf früher, hat gesagt, dass er gerne mitmachen würde in Episode 3. Und wir haben auch eine Rolle für ihn. Wann das jetzt soweit ist, müssen wir schauen. Aber es gibt genügend Leute, die sagen, Hörspiel haben sie Bock drauf. Weil es auch nicht so viele Hörspielrollen zu vergeben gibt in Deutschland, die nicht schon besetzt sind. Das heißt, die meisten machen Werbung, Imagefilme, solche Dinge. Und ich glaube, da haben wir dann aktuell noch genügend Unterstützung und das macht uns sehr happy.
Ja, Hörspiele sind ja auch wirklich so ein sehr kreatives Medium, wo man ja auch sehr viel verändern kann und auch direkt mitarbeiten kann. Also zumindest stelle ich mir das so vor.
Ich das ist jetzt eine Ein-Mann-Kiste und ich lasse da niemanden reinreden.
Ich habe jetzt selbst noch keins produziert, aber ich höre auch gerne sehr, sehr, sehr gerne Live-Hörspiele. Das macht ihr, also habt ihr zumindest auch auf dem Plan.
Ja.
Genau, habt ihr es auch schon mal gemacht? Zusammen?
Also ich habe selbst schon mal bei einem Live-Hörspiel mitwirken dürfen. Letztes Jahr gab es eine Initiative der AIDS-Hilfe München und der Transmann e.V., die so ein bisschen auf das Thema Transsexualität und so weiter aufmerksam machen wollten. Das haben die mit einem Live-Hörspiel gemacht und da habe ich auch eine der sechs Rollen bekommen. Ansonsten kenne ich es aber auch nur aus den großen Hallen, wenn die drei Fragezeichen das machen oder was man so von YouTube kennt. Wir selbst als diese Gruppe haben es noch nicht gemacht. Das erste Mal sind wir aber in etwa einem Monat auf dem White Paper Festival in Dachau. Und wir haben auch schon mit einem Wirtshaus in München gesprochen, der etwa 100 Sitzplätze hat in einem Saal, dass wir nächstes Jahr im Januar dann an zwei Wochenenden drei Live-Auftritte machen können. Also wir planen auch etwas langfristiger.
Okay.
Schauen wir
mal. Jetzt hört sich super an. Kommt bei euch auch ein Pferd drin vor? Mit Geklapper aus Kokosnussschalen?
Wir können über alles sprechen.
Ich kann das Pferd machen, ich kann das bestimmt.
In Ordnung, ich überlege mir was und ich bin sicher, dass wir irgendwo, vielleicht spielt das Ganze dann in so einem nebligen Moor und man hört dann halt irgendwo tatsächlich Pferdegeklappe. Versetzen wir uns dann zurück in die Zeit von Sherlock Holmes, Ende 19. Jahrhundert.
Ja, da gibt es genug Perfekt. Pferde und irgendwelche Kutschen, die irgendwo durch die Gegend brettern und
sehe ich Menschen, auch heute in München noch. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst, aber ist ja voll von Kutschen.
Echt?
Und Pferden und das kriegen wir eingebaut. Bin mir ganz sicher.
Ich bin tatsächlich beeindruckt davon, dass Menschen das wirklich machen, dass Hufgetrappel mit Kokosnüssen funktioniert.
Oh, ich glaube, wenn man echte Sounddesigner erlebt, die jetzt nicht, das ist auch eine Kunst, rausgehen und, sag ich mal, mit vielen Außenmikrofonen Tausende und Abertausende von Geräuschen einfangen, die man dann benutzen kann, sondern Leute, die sagen, wie setze ich jetzt Gewitter um? Pferdehufen und so weiter. Das ist eine Kunst für sich. Würde ich auch gerne können, aber ich glaube, ich habe nicht mal annähernd das ausreichende Gehör und das Talent dafür.
Ja, das ist bestimmt, also ich habe mal ein Live-Hörspiel bei uns im Theater gehört. Es waren zwei Männer, die spielen mir das Lied vom Tod komplett selbst 2,5 Stunden lang gemacht haben mit allen Geräuschen. Und dann hatte jeder Charakter einerseits irgendwie sein eigenes Accessoire, also irgendeine Frau hatte so einen Fächer, aber auch immer noch das gleiche passendes Geräusch, was die dann gleichzeitig dazu gebaut haben.
Aufwendig und bestimmt total cool.
Ja, total cool. Das Beste war, jedes Mal, wenn einer tot umgefallen ist, wurde ein Sandsack von der Bühne geworfen.
Sowas Ähnliches haben wir auch vor.
Ja, sehr schön.
Ich habe vor, das ist eigentlich, hoffen wir mal, dass jetzt nicht zu viele Besucher des Festivals zuschauen, aber die Idee ist, dass in einer Szene, wo einer der Kopf abgeschlagen wird, eine Melone im Dunkeln durchs Publikum gerollt wird. Ja. Ob das den Effekt bringt, müssen wir schauen. Zur Not ist es halt einfach deine Melone, die durchs Zelt rollt. Schauen wir mal.
Nee, also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Gut.
Gut. Wir haben ganz viel geredet über euch schon. Eine Frage, die mir noch auf den Nägeln brennt, weil du gesagt hast, ist natürlich, ihr könnt jetzt den Sprechern noch nicht so viel zahlen, wie sie wahrscheinlich in der Werbung oder sonst wie kriegen würden. Und ihr habt die auch gecastet in relativ kurzer Zeit. Wie macht man das? Wie kriegt man so schnell so viele gute Leute an die Hand?
Zwei Möglichkeiten. Das erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Casting ausgeschrieben auf einer Sprecherplattform, Bodalgo heißt die. Und wir hatten innerhalb von 2-3 Tagen 100 Anfragen für das Casting. Also wir haben gesagt, wenn ihr euch für das Casting interessiert, lasst es uns wissen. Wir schicken euch das Skript so oder die Casting-Szenen und machen weiter. Das heißt, wir hatten nachher tatsächlich mehr als 100 Hörproben für die verschiedensten Rollen, die wir uns anhören konnten. Das zweite war einfach das Netzwerk. Wir haben Glück, dass unsere Regisseurin und auch Trainerin von damals, Jana, die auch eine Sprechrolle hat in dem Stück oder in unserem Hörspiel, schon ein gutes Netzwerk hat und hat dann die Kontakte hergestellt und über den einen oder anderen, ja, wird man dann halt relativ schnell bekannt. Dann hat man jetzt auch das Glück, zum Beispiel, ich habe vor kurzem das erste Mal in so einer Ensemble-Synchronisation mitgemacht für einen neuen deutschen Kinofilm. Und da lernt man auch wieder Leute kennen. Und denen erzählt man von dem Projekt und die haben dann auch direkt Bock und sagen, hier ist meine Website, hört es euch an, vielleicht kann ich mal dabei sein. Und so baut sich das dann Schritt für Schritt auf.
Super, super cool. Vielleicht auch für Leute, die da jetzt noch nicht so drin sind und da Bock haben, vielleicht ein bisschen einzusteigen. Ich meine, wir sind ja auch ein Uniradiosender. Leute, die irgendwie irgendwas mit Medien studieren oder auch Leute, die nichts mit Medien studieren oder irgendwas tun möchten mit Medien. Es gibt auf alle Fälle sehr viele verschiedene Möglichkeiten.
Das machen aber doch alle. Wenn man gefragt wird in der Schule, was willst du mal studieren? Irgendwas mit Medien. Also dürfte es doch einen Haufen Leute geben, die jetzt Lust hätten, zum Beispiel bei euch mitzumachen oder bei uns oder sonst wo.
Was hast du gesagt, als man dich gefragt hat, was willst du mal machen?
Irgendwas mit Medien. Ganz früher. Nee, tatsächlich habe ich irgendwie, ich glaube, in der Schule mal Leuten erzählt, dass ich mal bei ProSieben und Sat.1 ganz groß rauskommen will. Wer mich sieht, weiß aber, dass das vor der Kamera nicht funktionieren wird.
Das stimmt überhaupt gar nicht.
Oh, dankeschön. Und alles andere hat sich dann so ergeben. Ich habe dann aber eher was Nüchternes studiert und danach gemacht, bis ich jetzt dann vor kurzem halt angefangen habe, mich für Hörspiele zu interessieren. Gehört habe ich sie immer, aber selbst machen ist halt nochmal was anderes.
Bist du auch mit denen aufgewachsen so richtig? Also ich kenne es von mir. Also ich habe nie sowas wie die 3 Fragezeichen gehört. Dazu bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr Mädchen. Ich hatte dann Benjamin Blümchen zum Beispiel, so die klassischen. Und Bibi Blocksberg natürlich, die sehr linke, feministische Ansichtsweise im Kinderzimmer.
Also bei uns, ich bin vom Land, das heißt, wir haben auch viel Zeit draußen verbracht und dann abends aber zum Einschlafen immer Hörspiele gehört. Und da war Benjamin Blümchen ganz oben auf der Liste und dann gab es eine Zeit lang mal von Spielzeugherstellern die Idee, Spielzeuge und Hörspiele zu kombinieren. Das heißt, es gab dann ein Playmobil-Hörspiel. Es gab Hörspiele von Mask, was so eine, ist völlig egal, was es ist, aber es ist ein Spielzeug damals gewesen. Dann wurden natürlich die Simpsons, Alf, also Fernsehserien, dann irgendwie auch als Hörspiel angeboten. Sowas hatten wir noch und nöcher. Dann kam eine lange Pause und dann habe ich nach der Schulzeit wieder angefangen, mir 3 Fragezeichen anzuhören. Dann bin ich Richtung Sherlock Holmes und John Sinclair gekommen Und weil es für mich danach nichts Besseres mehr gab als diese 2000er-Reihe von John Sinclair, habe ich dann aufgehört. Habe ich dann einfach selbst gemacht. Und jetzt. Dadurch bin ich jetzt auch wieder dabei, mir Hörspiele zu kaufen, die ich nicht kenne, weil man ja wissen muss, also was ist noch da draußen am Markt unterwegs, was für Stories sind dort, in welche Richtung geht das Ganze. Ich glaube, es gibt gerade so einen Hype. Fantasy- und Sci-Fi-Hörspiele sind sehr, sehr beliebt, während diese klassischen Krimi-Geschichten eher so ein bisschen schwierig sind. Und das hört man sich halt mal an, man lernt was dabei. Manchmal denkt man sich auch, so würde ich das nie machen. Ist auch eine schöne Sache, dass man gleich so ein Gefühl dafür bekommt, das, was wir hier tun, ist das eigentlich in irgendeiner Form annähernd vom Niveau her so wie das, was man da draußen bei Saturn, Mediamarkt oder auf Amazon kaufen kann? Oder blamieren wir uns hier gerade? Und ich glaube, das haben wir ganz ordentlich gemacht.
Ich denke auch. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Ich habe nämlich jetzt gerade eine Nachricht bekommen, dass... leider nicht so schön, dass deine Kolleginnen im Stau stecken und es nicht mehr zu uns in die Sendung schaffen werden. Aber sie hören fleißig zu.
Können sie hören?
Sie können hören. Natürlich kann jeder zuhören über den Webstream.
Ja, aber ich weiß ja nicht, ob man das im Auto dann auch macht. Also keine Ahnung.
Zumindest steht in der Nachricht, dass sie nur noch über den Livestream zuhören können, aber uns viel Spaß und Glück wünschen.
Das ist lieb. Dann dürfte ich einen Gruß rausschicken.
Natürlich.
Dagi, Tinker, dann hoffe ich, dass ihr umdreht und nicht mehr im Stau steht. Und dass euch die Sendung trotzdem gefällt und ich versuche uns hier zu vertreten, so gut es geht.
Sehr schön. Dann machen wir doch jetzt einfach mal euren, ich sage immer euren Song, es ist ja eigentlich nicht euer Song, es ist der Titelsong. Das
ist unser Song.
Euer Song, natürlich. Das ist der Titelsong der Hörspielreihe Ferdinand Balzac, Schatten im Nebel.
Oh, ich glaube Schatten auf dem Nebel sollte es heißen.
Tatsächlich Schatten auf dem Nebel. Nein, ich habe mich verlesen. Du hast vollkommen recht. Schatten auf dem Nebel. Das ist nur, wenn man immer mit einem Auge liest und guckt und Knöpfe drückt. Radio machen es nicht so einfach mit Leute.
Ich bin ehrlich gesagt auch beeindruckt. Das ist für mich das erste Mal und ich glaube, das ist doch mehr Koordination erfordert, als man so denkt.
Man muss zwei Dinge gleichzeitig können. Man muss reden können und man muss einen Knopf drücken können. Ich glaube, das kriegst du hin. Du lernst jetzt einfach direkt mal dann gleich Radio
fahren. Okay, was soll ich machen?
Erstmal solltest du was über den Song sagen.
Okay, der Song wurde komponiert, getextet und auch gesungen von Sophie Grobler, eine Freundin von Tinker, also von einem von uns drei. Das hat sich relativ schnell entwickelt, dass wir gesagt haben, wir machen eine Mystery-Krimi-Serie. Kriegen wir nicht irgendwie so einen nicht ganz so düsteren, sondern eher krimi-orientierten Song hin? Und die Geschwindigkeit, in der sie das Ganze sich ausgedacht hat und eingespielt hat, war brutal. Es hat wirklich nur wenige Tage gedauert. Und wir haben dann gesagt, den finden wir so gut, das war für uns selbst ein Ohrwurm, dass wir einfach dabei geblieben sind und auch nicht vorhaben, den zu ändern. Und Sophie wird zum Beispiel auch auf dem Live, auf dem Festival in Dachau, wo wir dann das erstmals aufführen, dann auch dabei sein, um den Song live zu performen. Also da gibt es auch irgendwie eine Zusammenarbeit, die bisher ganz gut funktioniert. Sie hat auch Übergänge komponiert für unser Hörspiel und so weiter. Ein bisschen Musik für den Hintergrund. Wir sind unheimlich dankbar. Ich finde es unheimlich toll. Und ich hoffe, dass es den Hörern auch gefällt.
Dann hören wir doch rein. Schatten auf dem Nebel. Diesmal habe ich es richtig gesagt.
Es war ja nicht böse gemeint.
Nein.
Okay.
Es ist, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle.
Hast du bisher nicht, aber du hast mir erzählt.
Oh Gott.
Dass, ja, Moment, gerade, wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber du hast mir erzählt, dass du selbst auch an einem Hörspielprojekt arbeitest. Da würde ich jetzt schon gerne wissen, was ist das und wie können wir uns beteiligen?
Gut, also ich schreibe selbst, glaube ich, nicht kreativ genug, um mir selbst irgendwas aus den Fingern zu saugen. Oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann ich es doch und
also
traue mir nicht zu.
Deine WhatsApp-Nachrichten waren eloquent. klarer Ausdruck. Fand ich gut.
Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe.
Auch schon spät.
Ja, gestern Abend, liebe Erlanger, ihr wisst, was gestern Abend war. Ich versuche gerade Lysistrate von Aristophanes zu adaptieren. Also das sagt dir vielleicht was, anderen Menschen nicht. Es geht darum, dass Athen mal wieder mit Sparta im Krieg ist, so wie immer bei den alten Griechen. Und die Frauen in Athen sich sagen, Leute, das geht nicht. Die Kerle sind die ganze Zeit irgendwie unterwegs und bekriegen sich und wir müssen hier den ganzen Haushalt schmeißen und das Geld wird knapp, weil die Kasse quasi, also es kommen keine Steuereinnahmen mehr rein, es geht alles für den Krieg drauf. Dann kommen sie irgendwann aus dem Feld nach Hause, erwarten, dass da die hübsch gepflegte Frau zu Hause sitzt und sich nach ihnen verzehrt. Wir müssen da jetzt mal was tun. Wie wär's denn mal mit Sexentzug? Ja. Das ist so die Story. die ich, finde ich, man schon auch aktuell gestalten kann.
Ich bin auch davon überzeugt. Also es ist ein Projekt, das nicht alltäglich ist, auf jeden Fall. Ich finde es witzig. Oder nicht witzig, anspruchsvoll und es weckt Erwartung.
Ja, wir gucken einfach mal, was draus wird.
Klar.
Genau, jetzt gehen wir aber wieder zu eurem Hörspiel.
Sehr gerne.
Erzähl doch mal, du schreibst.
Ja, ich habe das Skript für Episode 1 und 2 geschrieben. Das dritte ist de facto auch schon fertig.
Episode 1, also das Ganze, sage ich das jetzt richtig, die ganze Hörspielreihe heißt Ferdinand Balzac.
Privatdetektiv.
Und die erste Episode heißt Das neunte Kind.
Genau, Das neunte Kind. Und das Episode 2 wäre Der Pakt. Und der Arbeitstitel für Episode 3 ist Metamorphose. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass jede Episode, jede Folge natürlich für sich schon eine abgeschlossene Handlung hat. Aber wir sehen über viele Episoden einen größeren Handlungsstrang, der vor allen Dingen diesen Kampf Ferdinands gegen das Böse versucht zu beschreiben und zu klären. Dazwischen hängt dann immer ja der mehr oder weniger reizende Hauptkommissar Delacroix, der so eine Hassliebe mit Ferdinand pflegt. Und diese Spannung und diese Ideen, die auch, also das Böse klingt jetzt so ein bisschen, das ist halt der Kopf einer großen Familie, der halt in jeder Episode irgendetwas schon gewinnt, wenn man so möchte, weil er einen größeren Plan verfolgt. Momentan weiß Ferdinand das noch nicht, aber so soll sich das Ganze entwickeln. Und dann hoffen wir, dass wir sowohl einzelne spannende Episoden kreieren, als auch, sage ich mal, für die Leute, die dann Lust haben, der Reihe zu folgen, dann eben auch ein paar Überraschungsmomente und eine größere Storyline und mehr Hintergrundinformationen auch zu den Figuren dann liefern können.
Wobei es ja nicht ganz stimmt. Eigentlich weiß Ferdinand ja schon, was alles passiert ist, weil es ja alles in der Rückblende passiert.
Ja, aber er sagt es ja nicht. Also der alte Balzac, inzwischen erblindet. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Die Leute fragen uns immer, hör mal zu, wenn der alte Balzac erzählt, was vor 25, 30 Jahren passiert ist, warum hatten die vor 25, 30 Jahren Handys und Internet? Der alte Balzac ist in der Zukunft und der aktuelle Balzac ist im Jahr 2016, 17 oder was auch immer. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Und ja, er blickt auf seine Fälle zurück und er weiß natürlich, was passiert ist, aber der Hörer weiß es nicht. Und der alte Balzac, weil er halt auch ein Interview mit einer Biografin führt, wird das auch erst scheibchenweise dann rauslassen.
Natürlich, weil sonst wäre ja die Spannung weg.
Genau, ja, es gibt Hörspiele, auch neue Hörspiele, wo ja gerade was die Vorstellung der Figuren angeht, habe ich neulich eins gehört, wo quasi die Episode 1 nur ein Gespräch der beiden Hauptfiguren war, die sich gegenseitig eingeschätzt und vorgestellt haben. Ich fand es tot langweilig. Ich verstehe auch, dass die Leute sagen, ja, aber was ist denn dieser Balzac für ein Typ und was treibt den an? Der hat ja auch so ein bisschen so eine sadistisch makabere Seite. Aber ich hoffe, dass die Leute uns Zeit geben, dass wir das dann auch nach und nach entwickeln und erklären können. Weil sonst wäre es einfach Overload auch für die ersten Episoden.
Wollen wir uns einfach mal ein kurzes Statement oder eine kurze Beschreibung anhören?
Okay.
Also seid jetzt nicht verwirrt, ihr habt jetzt gerade den Sprecher von Ferdinand Balzac gehört. Also gerade hat Stefan gesprochen mit mir und jetzt nicht mehr.
Ich halte ihn für einen miesen Polizisten, er mich für einen billigen, besserwisserischen, selbstverliebten Schnüffel.
Leider war hinten dann noch natürlich noch was mehr von der Konversation, aber das war so die erste Einschätzung, die man so hört von Ferdinand Balzac und von dem Hauptkommissar Delacroix. Also sich so gegenseitig so ein bisschen ein Schnüffler und so.
Ja, es gibt auch eine Historie zwischen den beiden. Delacroix oder Ferdinands Vater war bei der Polizei, der Partner von Delacroix, ist dann aber Opfer eines Syndikats geworden. Und Delacroix scheint zu wissen, was sich damals ereignet hat, aber er rückt nicht so richtig damit raus. Und das sorgt natürlich auch für Spannung zwischen den beiden. Gleichzeitig plagt den Delacroix sicherlich auch irgendwo tief drin ein Schuldgefühl, was auch immer damals passiert ist. Ist für ihn auch nicht so einfach zu verdauen, dass er jetzt ständig den Sohn seines ehemaligen Partners, der ihm möglicherweise sogar ähnlich sieht und ständig in den Fällen mit rumhängt oder seine Nase reinhängt, weil halt die Klienten sagen, wir vertrauen der Polizei nicht, wir gehen zu Ferdinand als Privatdetektiv. Ja, ich glaube, da ist jede Menge Konfliktpotenzial da. Und wir schauen mal, wie wir das ausnutzen können.
Wie es noch knallt.
Ja, es knallt noch richtig. Geht schon los in Episode 2, aber ich will nichts verraten.
Mensch. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Dann gibt es natürlich ganz viele andere Charaktere auch. Wir hören einfach mal noch einen und du sagst, wer das ist.
Ich hoffe, ich erinnere mich, okay.
Natürlich, 100%, also hundertprozentig.
Ein neunzackiger Stern. Es ist das Siegel des Ordens der neuen Jünger. Laut dem Online-Archiv des Vatikans ein satanistischer Kult, der seinen Ursprung in England hat.
Ach so, ja. Ja, das ist Tinker, eine aus dem Produzentenkreis, also auch Kollegin von mir, die Figur der Melanie Vincent, Ferdinands rechte Hand, Recherchegenie einnimmt und auch, eine ziemlich taffe Frau ist. Also nicht nur jetzt im wahren Leben, sondern auch eben die Figur im Hörspiel. Ich glaube, dass wir das von der Stimme und von der Art des Charakters, der dahinter steht, auch ideal besetzt haben, auch wenn es jetzt intern besetzt ist, was ja auch immer irgendwie das Ziel war. Aber das passt wie die Faust aufs Auge.
Also ich hatte auch sofort ein Bild von ihr im Kopf, dass sie da irgendwie nicht nur einfach irgendwie Sekretärin Kaffee kocht, sondern wirklich da auch mit beteiligt ist, Recherchearbeit betreibt, auch mal vielleicht Hand an, also mit dabei ist. So rum. Und als ich dann auch, ich habe ja wirklich, ich muss ja dazu sagen, ich habe das ganze Hörspiel gehört und habe im Nachhinein dann bei euch auf der Homepage geguckt und mir dann die Gesichter und die Personen dazu angeguckt und habe mir gedacht, ja, genau, das ist sie. So, also zumindest, ich kenne sie jetzt leider nicht persönlich, aber so von dem Bild, was ich jetzt auch vor mir habe von der Homepage mit wuscheligen Haaren und auch so irgendwie auch so ein wirklich ausdrucksstarkes Gesicht, so. Das ist sie.
So würde ich sie auch einschätzen. Ich weiß nicht, ob sie den Begriff wuschelig mag.
Entschuldigung.
Ich glaube, das ist einfach ein schöner Stil. Und aber das, ich werde das jetzt völlig urteilsfrei. Ich finde es gut, wenn du sagst, die Figur, die ich mir im Kopf vorgestellt habe, finde ich hier wieder. Gibt es auch jemanden, wo das nicht der Fall war?
Natürlich, also bei manchen, zum Beispiel bei Daniel Werner, dem Sprecher. Da stellt man sich halt auch irgendwie nichts vor. Also ich stelle mir dazu nichts vor, weil das für mich die Rolle des Sprechers, er hat an sich keine Persönlichkeit, die für das Stück relevant ist.
Ja.
Zum Beispiel.
Er muss eigentlich eine schöne Stimme haben, die gut durch die Story führt, die so ein bisschen die Highlights und die spannenden Momente untermalt.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir mit Daniel jemanden gefunden, der das sehr, sehr gut kann und ja auch eine sehr bekannte Stimme hat, wenn er sie auch in dieser Form nicht immer einsetzt.
Ja, er ist der Sprecher oder der ehemalige Sprecher vom Perfekten Dinner.
Genau, auf Vox. Ich weiß ehrlich gesagt, also ich könnte mich jetzt outen als jemand, der das ständig schaut, das tue ich aber nicht. und deshalb weiß ich auch nicht, ob, er hat uns mal erzählt, das Konzept wird ein bisschen umgestellt, sodass er weniger dabei ist, das heißt weniger diese anstachelnde, diese
schön sarkastisch,
schöne, zynische Stimme aus dem Off ist. Darum haben wir ihn jetzt bei uns dabei. Ich glaube aber, dass er da nicht vollkommen aufhören wird. Und mit seiner Stimme natürlich auch viele andere Sachen macht. Also.
Ja, also ich denke auch, dass das da weitergeht. Hören wir noch eine Stimme? Mhm.
Die Todesursache ist relativ klar. Letale Stichwunden. Mit etwas Glück ist der Tod schnell eingetreten. Der Täter hat die Leber verwundet, ansonsten sind die Organe intakt. Ich tippe auf Linkshänder.
Also ist ganz klar, wer das war, oder?
Ja, das ist unsere liebe Dagi, die dritte im Bunde. Die Dr. Claire Wikström, eine Gerichtsmedizinerin, verkörpert. Witzigerweise ist Dagi auch im richtigen Leben Ärztin oder ausgebildete Ärztin, ich weiß nicht, wie man es sagt, studierte Ärztin und arbeitet nach wie vor als Medizinjournalistin. Das heißt, sie kennt sich in diesem Bereich auch deutlich besser aus als beispielsweise jetzt ich, wenn ich das Ganze schreibe. Deswegen bin ich auch ganz, ganz happy, dass Dagi dann das Lektorat für die Skripte macht. Und auch gerade bei diesen Passagen, wo sie halt medizinische Dinge von sich gibt und Diagnosen stellt oder Diagnose als Gerichtsmedizin, das auch ein bisschen Todesursachen beschreibt und analysiert. Und jetzt gerade auch in der zweiten Folge hat sie dann auch eine größere Passage. Da greift sie dann immer mit dem gehobenen Finger ein und sagt, das müssen wir anders beschreiben, das ist Blödsinn oder das passt so nicht ganz. Und dann wird das natürlich entsprechend adaptiert. Und ich glaube, dass das auch die Authentizität des Ganzen erhöht, wenn jemand weiß, wovon er spricht.
Natürlich, das ist ja auch bei ganz vielen Serien jetzt mittlerweile, also nicht nur, also ich beziehe mich jetzt auf Fernsehserien, wenn es um irgendwelche Experten geht, dass dann auch wirklich welche mitarbeiten. Also zum Beispiel, beste Beispiel, Big Bang Theory, dass wirklich auch Physiker mit am Drehbuch arbeiten zum Beispiel.
Genau, ich glaube bei Breaking Bad waren ein Haufen Meth-Dealer dabei.
Bestimmt.
Das passt einfach.
Also ich habe jetzt nicht alle Stimmen vorbereitet. Wenn ihr das wirklich alles hören wollt, ist das überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt auch bei uns CDs gewinnen. Ihr könnt sie natürlich auch direkt kaufen. Das wäre natürlich das Allerbeste für euch.
Wir sind happy. Das Ganze wird jetzt nach und nach auf den gängigen Plattformen veröffentlicht. Das heißt Amazon, Audible, iTunes, Google Play. So kommt irgendwann in den stationären Handel. Wir haben natürlich am meisten davon, wenn es direkt über unsere Website läuft. Denn dort ist es nicht teurer als woanders, eher günstiger, aber es bleibt trotzdem mehr hängen, wenn ich das so offen sagen darf. Und es würde uns natürlich helfen, wenn Leute Lust haben auf das Hörspiel, wir haben eine Hörprobe, wir haben einen Trailer auf der Website, wir haben ein ganz ordentliches Shop-System. Ja, wenn Leute Lust auf das Hörspiel haben, immer gerne kaufen und oder hier gewinnen. Wir freuen uns auch über jedes Feedback. Wir sind einfach happy, wenn möglichst viele Leute sagen, ja, das gefällt mir, da bleibe ich am Ball, weil dann können wir auch hoffentlich noch viele, viele Episoden dann folgen lassen.
Die Internetseite ist übrigens ferdinand-balzac.com.
Genau.
Für alle, die jetzt zuhören und sich denken, wo kriege ich das her? Ich muss da hin. Da sieht man übrigens auch ein paar Bilder und kann sich vielleicht dann auch die Gesichter merken.
Ja, wir haben leider noch nicht alle ablichten können, aber wir sind dabei und es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu. Ja, schauen wir mal.
Das wird schon. Wo wir gerade bei Feedback waren, ihr habt zu diesem Prozess, also du schreibst es geht ins Lektorat und danach sprecht ihr direkt oder wie?
Ja, erstmal besetzen wir dann Rollen, die es neu zu besetzen gibt. Mhm. Das heißt, ich persönlich bin kein Fan, wenn ein und dieselbe Sprecherin oder ein und derselbe Sprecher jede Episode neu auftauchen und jeweils eine große Rolle übernehmen. Ich glaube, dann kommt der Hörer oder der Fan dann auch irgendwann durcheinander. Bei kleineren Rollen funktioniert das einwandfrei. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit Marc Schülert und Lenita Reimann jeweils Leute, die in beiden Episoden unterschiedliche Rollen gesprochen haben, weil es einfach passt und weil es auch nicht so auffällig ist, glaube ich, weil es einmal eine große und einmal eine kleine Rolle ist. So, und das heißt aber, wir müssen die Rollen besetzen. Das heißt, entweder wir haben schon jemanden aus unserem Castingprozess oder aus unserem Netzwerk, wo wir sagen, würde wir gerne mit dir machen. Da müssen wir uns natürlich noch einigen. Und dann gibt es Aufnahmetermine. Wir gehen ins Studio. Für Episode 2 waren das jetzt mehr oder weniger 3 volle Tage, wo wir Aufnahmen gemacht haben. Im Ensemble, das heißt mehrere Leute im Raum und am Mikro oder auch Einzelaufnahmen. Das liegt dann bei der Regie, wie sie das machen wollen oder auch bei den Sprechern und Sprecherinnen, wie sie sich am wohlsten fühlen. Man kann natürlich, wenn man zu zweit da steht, auch mehr interagieren und spielen. Gleichzeitig ist es aber technisch dann möglicherweise auch ein Thema, weil dann Atmer mit auf die Spur kommen von jemandem. Das heißt, das Trennen, das Schneiden, das Abmischen nachher wird schwieriger. So, und wenn die Aufnahmen dann mal gemacht sind und das Ganze ist, sage ich mal, so hingeschoben, dass wir sagen, von den Pausen her, von den Dialogabfolgen her ist es jetzt das, dann ist aber noch keinerlei Atmosphäre dabei, kein Sound, kein Geräusch. Und das kommt dann im Nachgang. Und da haben wir jetzt auch einen professionellen Sounddesigner uns gesucht und gefunden, der das Ganze jetzt gemacht hat, zusammen mit der Regie. In diesem Fall war Tinker mit dabei. Das heißt, er hat Geräusche vorausgewählt, eingebaut und sie hat es dann kritisch sich angehört, gesagt, ja, müssen wir anders machen, müssen wir ergänzen. So, und wenn das dann erstmal gelaufen ist, wird das Ganze nochmal final abgemischt. Das wird jetzt, glaube ich, Ende Mai gemacht. Und dann sind wir mit Anfang Juni auch schon durch. Man muss natürlich noch ein paar rechtliche Sachen machen, GEMA-Anmeldungen, Presswerk beauftragen, ja, aber das interessiert doch
keinen. Das ist noch nicht im Prozess mit drin.
Nee, nicht wirklich. Es ist leider notwendiges Übel.
Ist es dann auch so, dass ihr wirklich sagt, die Texte sind hundertprozentig fertig, wenn ihr ins Studio geht? Oder ist dann auch nochmal, wenn ihr jetzt irgendwie einen Dialog sprecht, so dass ihr sagt, okay, ich würde jetzt das anders sagen und ich sag's jetzt einfach mal anders oder so?
Ja, also da sind wir relativ frei. Ich glaube, solange man nicht zu gravierend abweicht, zum Beispiel ganze Szenen rausnimmt, die möglicherweise die Geschichte mittragen, ist es jetzt nicht so relevant, ob ein Charakter sagt, ich hole mal meine Schlüssel oder ich guck mal kurz, wo meine Schlüssel sind. Ist als blödes Beispiel. Das heißt, einmal hat auch die Regie dann die Idee zu sagen, das muss er anders ausdrücken, vielleicht weil es auch nicht zu der Figur so gut passt. Und wir haben auch schon Situationen gehabt, wo der Sprecher oder die Sprecherin einfach partout nicht das sagen konnte, was im Skript stand, aus irgendeinem Grund. Und dann haben wir es halt auch adaptiert. Also da sind wir relativ flexibel. Ich selbst bin im Studio bei den Aufnahmen nicht so dabei, außer als Sprecher. Aber das haben die beiden, die das bisher gemacht haben, Jana und Tinker, total gut im Griff. Und es hat auch bisher der Story überhaupt nicht geschadet. Das wäre noch schöner. Aber das wissen ja auch alle, denn die Vorbereitung auf diese Aufnahme mit dem Skript sind ja sehr intensiv. Die Regie geht das ja im Vorfeld im Detail durch, jede Linie, was kommt da rein, was für Soundeffekte sollen wirken, sodass sie eigentlich schon ein relativ klares Bild vom Hörspiel haben, bevor die Sprecher ins Studio kommen. Und entsprechend präzise kann auch dann die Regie sein.
Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr aufwendig vor, aber es kommt ja auch wirklich was dabei rum. Ich mag das auch immer, wenn man dann merkt, was passiert ist, wenn man wirklich dann auch was in der Hand hat, jetzt eine CD oder einfach was im Ohr, das Hörspiel an sich.
Wir waren auch begeistert, als ich das erste Mal überhaupt fertig dann gehört habe. Ich gedacht, wow, wir haben hier tatsächlich ein Hörspiel produziert und auch noch veröffentlicht. Und es kaufen sogar Leute dieses Hörspiel. Ob es ihnen gefällt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Das werden irgendwann die Bewertungen und Rezensionen zeigen. Aber das war einfach ein Projekt und wir haben es von A bis Z umgesetzt. Und ich glaube auch, obwohl wir relativ viel natürlich noch lernen müssen und auch schon gelernt haben, haben wir das schon klasse gemacht. Und wir haben jetzt auch für Episode 2 vieles gelernt, was wir dann gleich mitgenommen und umgesetzt haben. Und wenn man auch ein gutes Team um sich herum hat, sowohl im Produzentenkreis, die Sprecher, die Techniker, dann macht es nicht nur Spaß, sondern es ist auch relativ effizient und, glaube ich, auch hochwertig.
Das finde ich auch. Lass mal ein bisschen Pause machen, dass unsere Hörer das so ein bisschen verdauen können. Und dann reden wir gleich nochmal auch über das Feedback von den Hörern oder auch von denen, die das wirklich auch rezensieren. Da gibt es ja auch ganz viele Seiten dazu. Und wir machen so ein bisschen Musik aus Bayern. Kennst du Musik aus Bayern?
Nein. Nächste Frage.
Gut. Wir machen trotzdem jetzt Musik aus Bayern. Nämlich von der Band Django 3000.
Ja, Django. Ja,
natürlich,
Django,
natürlich, klar. Auf jeden Fall machen gute Musik, machen auch gute Partymusik und wir lockern das jetzt alles ein bisschen auf mit Bonner Party von Django 3000.
I wanna party like a Bonner Party. I wanna party like a Bonner Party.
So, ein Satz verpasst, weil wir ja zwischendrin auch immer noch quatschen. Das ist für euch Zuhörer, was machen die denn da dann immer, wenn gerade Musik läuft? Na, die unterhalten sich halt.
Ich lasse mir hier erklären, wie man beim Radio so arbeitet und ich bin total geflasht. Das ist neu und ist spannend und sehr professionell, muss ich mal sagen.
Dankeschön.
Ich kann es ja nicht vergleichen, aber es wirkt.
Das ist immer so. Wir sind super professionell und super toll.
Den Eindruck hatte ich bisher auch. Es freut mich.
Wir sind ja auch immer glücklich über Feedback.
Ja, mir macht's Spaß.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist so. Du darfst dich auch nachher dann noch stellvertretend für euch alle an unserer Wand verewigen. Wir finden da schon ein Plätzchen. Wir haben so ein Plakat oder mehrere Plakate mittlerweile, an denen alle unsere Studiogäste, egal ob jetzt Band oder nicht Band, sich verewigen dürfen.
Sind da irgendwo berühmte Leute schon drauf?
Die sind natürlich alle berühmt.
Dann würde ich das Poster einfach gerne mitnehmen und ich lasse euch ein neues hier mit einer. Einer Sieg.
Mit einer. Na, das können wir leider nicht machen. Tatsächlich haben wir natürlich Matze Rossi zum Beispiel, wäre jetzt spontan jemand, wo ich sage, den könntest du vielleicht auch kennen oder so. Mhm. So vom Namen her. Wir sind ja ein Uniradio und sind so ein bisschen, wer kommt zu uns und wir sind glücklich. Wuhu. Wir nehmen so alles mit. Aber es sind schon sehr schöne Sachen auch, die wir auch immer hier machen. Und ich bin auch echt ganz glücklich, dass du jetzt hier bist. Es ist ein bisschen unglücklich, dass ihr nicht zu dritt jetzt da seid.
Das holen wir nach.
Ja, zur zweiten Episode würde ich gerade sagen, aber die kommt ja dann demnächst, vielleicht im Herbst, wenn die dritte dann da ist.
Ja, das ist ein strammer Zeitplan, aber wir sind ja optimistisch. Also auf jeden Fall ist es das Ziel, in der ersten Juno-Woche zumindest die digitale Version, also die Download-Version von Folge 2 dann auch fertig zu haben.
Du hast ja vorhin schon gemeint, ihr habt auch die Kritik, nenne ich es jetzt mal, die ihr zur ersten Folge gekriegt habt, auch versucht direkt schon mit umzusetzen. Was kam denn da so?
Also erstmal sind wir eigentlich mit den Rezensionen für so ein Erstlingswerk ganz happy. Wir haben gemerkt, dass die Ansprüche oder die Anforderungen oder die Erwartungen extrem hoch sind. Es gibt natürlich auch das große Hörspielprojekt in Deutschland, wo dann auch Hörspiele produziert und auch kostenlos angeboten werden. Das heißt, man muss ja irgendwie ein bisschen was Besseres in Anführungszeichen oder Professionelleres liefern, damit die Leute auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und man hat eben Platzhirsche wie die 3 Fragezeichen oder andere sehr erfolgreiche Reihen und Serien, wo die Leute sagen, das habe ich bisher immer gehört und wenn das Niveau ist, was die liefern, sollen das andere auch bringen. Das heißt, daran müssen wir uns messen. Und das Feedback aus den ersten Rezensionen war eigentlich, dass es für ein Erstlingswerk sehr, sehr gut gelungen ist, dass die Sprecher einen guten Job gemacht haben, dass die Story soweit okay war, aber dass wir beim Sounddesign und bei allem, was so die Aufnahmetechnik etc. ausmacht, noch eine Schippe draufpacken können. Und das haben wir uns auch selbst vorher schon gesagt. Also wir sind ja selbst auch sehr, sehr harte Kritiker von dem, was wir dort erstellen und haben deswegen jetzt auch für die zweite Folge das Studio gewechselt. Wir machen inzwischen Aufnahmen bei Neue Tonfilm in München, ein relativ bekanntes und großes Synchronstudio, die auch perfekt ausgerüstet sind, die einfach das Equipment und die Leute haben, um einem dort auch nicht nur die richtige Unterstützung zu liefern, sondern einen auch zu beraten. So, und das Zweite ist, dass wir tatsächlich jetzt, anstatt das Sounddesign selbst zu machen oder mit unserem Techniker zu machen, einen Profi an Bord geholt haben. Sören Blütgen ist das, der schon viele, viele Jahre fürs Fernsehen Sounds für Filme und Serien macht und der jetzt einfach dann eben auch für die Geräusche und so weiter für das Hörspiel verantwortlich ist. Und das ist natürlich schon cool.
Das musste ich auch sagen, dass es mir ein bisschen wenig Geräusche insgesamt waren. Das ist aber auch immer so eine Ansichtssache, ob man das will oder nicht.
Ja, es gibt Leute, die sagen, ich will viele Geräusche. Es gibt Leute, die sagen, ich hätte eher gern so ein reduziertes Werk. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Quantität, sondern es geht darum, dass wir Qualität liefern. Und es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, okay, ihr habt so einen Hubschrauber-Effekt in der ersten Episode, der ist jetzt irgendwie nicht so überzeugend. Oder da und da hätte man noch was anderes machen können. Und jetzt haben wir halt einen Profi, der auch teilweise Geräusche selbst macht. Entschuldigung. Und ich glaube, dass man das hören und auch spüren wird in der zweiten Folge, sodass wir diese 15-20%, die wir dort noch draufpacken können, auf jeden Fall ausnutzen, weil dann ist das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, dass wir keine gute Story hatten und dass wir von der Regie und von der Sprechleistung her vielleicht einfach nicht gut genug sind. Das glaube ich allerdings nicht und deshalb bin ich schon ganz erwartungsvoll, was jetzt Folge 2 angeht und was die Leute dann dazu sagen.
Was kannst du so ein bisschen auch Folge 2 so, was kannst du denn verraten?
Also es Folge 2, da geht es darum, dass im arktischen Eis ein relativ mysteriöses Zepter gefunden wird bei Bohrarbeiten und dieses Zepter verschwindet. Und Ferdinand, der einem Organdieb auf der Spur ist, wird beauftragt, dieses Zepter für einen sehr wohlhabenden Münchner Aristokraten zu finden. So, und auf der Suche danach passieren halt allerlei fürchterliche Dinge. Unter anderem scheint es so zu sein, dass eine Frau, die bereits vor 30 Jahren gestorben ist, plötzlich wieder fröhlich und munter durch München spaziert. Und an diesem Fall auch nicht zum Besten beteiligt ist. Also es wird ein bisschen mysteriös, dunkel, hoffentlich, und auch spannend. Genau. Man lernt natürlich auch mehr über den Konflikt Delacroix-Ferdinand kennen und über die Rolle, die Delacroix insgesamt spielt in diesem großen Kontext. Also ich glaube, das wird die Leute umhauen.
Bestimmt, ich bin voll begeistert jetzt schon und ich habe gerade überlegt, was mache ich Anfang Juni? Da bin ich vielleicht gerade nicht da, aber vielleicht habe ich Internet und kann direkt schon mal reinhören.
Ja, Internet ist natürlich heutzutage schon ein Problem.
Das gibt es nicht überall.
Man
kann auf nichts zugreifen.
Wir würden uns auf jeden Fall total freuen, wenn du uns sagst, wenn du es hörst und uns sagst, was du davon hältst.
Das mache ich auf jeden Fall. Ich meine, ich schreibe dir einfach eine WhatsApp-Nachricht.
Unbedingt. Am besten nochmal, wenn so ein, wie hieß das Ganze?
Laufgelage.
Wenn das Laufgelage war. Das sind die Besten.
Das sind die Besten. Gott sei Dank war es keine Sprachnachricht. Ja, mit dieser peinlichen Episode meines Lebens kommen wir tatsächlich auch schon zum Ende unserer Sendung.
Schade.
Ja, sehr schön, dass du jetzt da warst, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich habe gehört, du hast noch einen weiten Weg vor dir jetzt heute.
Ich fahre für das Wochenende noch in die Heimat, um die Eltern zu besuchen. Und ich habe auch einen Sprechauftrag bekommen, den ich dann dort mache, weil ich habe mir selbst eine Sprecherkabine mit meinem Vater gebaut. Oder anders, mein Vater hat sie gebaut und ich stand total wichtig daneben und habe mit dem Zollstock hantiert. Und die steht momentan noch im hohen Norden, wo ich herkomme. Die wird erst nächste Woche runtertransportiert, sodass ich dann jetzt öfter mal hinfahren muss, wenn ich dann das Glück hatte, wieder irgendwas einsprechen zu dürfen.
Dann wünsche ich dir sehr viel Glück dafür und auch viel Spaß noch dabei.
Danke.
Ich freue mich auf die nächste Folge. Und auf das, dass ihr demnächst auch mal wieder hier seid, vielleicht zu dritt?
Ich denke, dass wir das bestimmt schaffen. Die Verkehrslage kann man nicht immer kontrollieren oder gar nicht
leider,
eigentlich. Ja. Aber auf jeden Fall waren wir happy, dass ihr überhaupt das mit uns machen wolltet.
Natürlich.
Vielen Dank dafür und auch vielen Dank auch fürs Zuhören an die Leute da draußen. Genau. Jo. Und wir kommen sehr, sehr gerne wieder.
Schön. Und euch noch viel Spaß jetzt mit Bonaparte.